Inside Osterbeek. Menschen stärken Zukunft. Folge 3.
Hallo, ich bin's Begim. Ich werde heute ein Interview mit Lena Gorillig führen über ihre Migration nach Deutschland. Zuallererst, was heißt eigentlich Migration? Migration heißt, dass eine oder mehrere Personen ihren Lebensort für einen langfristigen Zeitraum wechseln. Doch in manchen Definitionen sind Migranten nur Personen, die ihren alten Wohnort freiwillig verlassen. Flüchtlinge sind gezwungen, ihren Wohnort zu verlassen. Das ist ein großer Unterschied. Migration, die über Landesgrenzen hinweg erfolgt, wird als internationale Migration bezeichnet. Und Gründe für eine Migration sind zum Beispiel Flucht vor Krieg, Naturkatastrophen oder Angst vor Diskriminierung. Natürlich gibt es auch sämtliche andere Gründe. Und hier eine kurze Info zu Lena. Lena ist im Alter von 11 Jahren 1992 zusammen mit ihren Eltern, ihrem Bruder und ihrer Großmutter nach Deutschland emigriert. Die Eltern sind russische Juden. Ihre Familie wohnte zunächst 18 Monate in einer Flüchtlingsunterkunft in Ludwigsburg. Momentan hat sie sogar Vorlesungen und sogar eine in Hamburg und sie schreibt ab und zu einen Artikel im Spiegel oder in der Süddeutschen Zeitung. Und jetzt geht's zum Interview. Kommen wir nun zur ersten Frage. Wie war Ihre Anfangszeit in Deutschland? Gab es irgendwelche Probleme?
Naja, die Anfangszeit ist ja, wenn man an einem neuen Ort ankommt und irgendwie die Sprache nicht kann, ist die ja immer schwierig. Also ich fand es extrem schwierig. Ich fand es in der Schule schwierig, weil ich einfach nichts verstanden habe, noch nicht mal, welches Fach wir gerade haben, weil ich ganz viele Dinge nicht kannte. Ich kannte Fächer nicht, ich hatte einfach viele Dinge nicht. Also ich hatte, weiß ich nicht, keine Brotdose, so Dinge, die einfach normal waren für andere aus der Klasse, hatte ich nicht. Ich habe nichts verstanden, ich hatte keine Freunde. Wir haben in so einer geflüchteten Unterkunft gelebt, also es war wenig Schönes, so woran ich mich aus der ersten Zeit erinnere.
Ja, klar. Und was hatten Sie auf der Flucht erlebt?
Also, meinst du während der Fahrt?
Genau.
Ich erinnere mich an erstaunlich wenig. Ich erinnere mich, dass wir totale Angst hatten vor den Grenzen, also im Sinne von, dass irgendwie wir nicht weiterreisen dürfen oder dass die Zöllner uns was wegnehmen oder so. Daran erinnere ich mich und an die Aufregung, aber eigentlich, also wir sind mit dem Zug damals gefahren und ich erinnere mich an erstaunlich wenig aus der Zugfahrt.
Ja, und musste Ihre Familie etwas für Ihre Fluchtmöglichkeit bezahlen?
Zahlen?
Genau.
Nee, also zahlen im Sinne von, also sowas wie, dass man irgendwelchen Schleppern was zahlt, sowas?
Ja.
Nee, das war, da hatte die Bundesregierung sich damals bereit erklärt, jüdische Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion aufzunehmen. Das heißt sozusagen, also wir mussten natürlich die Fahrkarte und so zahlen, aber wir mussten jetzt niemanden bezahlen.
Ah, okay. Und haben Sie etwas auf der Flucht mitgenommen oder zurückgelassen?
Zurückgelassen das meiste natürlich, ne? Also wir hatten ja nur das, was wir... Es ist ja jetzt nicht wie wenn man umzieht und dann einen Umzugswagen bestellt oder weiß ich nicht, oder irgendwie Container mietet oder so, sondern wir haben nur das mitgenommen, was wir tragen konnten. Und das heißt aber für mich, hieß das, weil ich das Kind war, dass ich sehr wenig mitnehmen durfte. Also ich konnte jetzt nicht alle das Spielzeug und so. Ich durfte ein Spiel mitnehmen und zwei Bücher. So jetzt von, also Klamotten natürlich auch, aber jetzt so von dem, was mir selbst gehörte, waren es eigentlich nur die drei Sachen.
Erinnern Sie sich noch, wie Ihr Leben in Ihrer früheren Heimat aussah?
Also ich erinnere mich da, ich war ja 11, das heißt, ich habe ziemlich viele Erinnerungen. Also es ist jetzt, ich habe nicht, genau, also ich habe da, sehe das ziemlich klar vor mir.
Und wie war Ihr Leben vor der Flucht? Also was ist besser, was ist schlechter?
Ich glaube, natürlich ging es uns wirtschaftlich hier besser und natürlich ging es Menschen in einer Demokratie besser oder mir ging es besser in einer Demokratie. Aber auf einer sozialen Ebene ging es mir natürlich erstmal viel, viel schlechter, weil ich eben keine Freunde hatte, weil ich auch kein Zuhause hatte. Also in der Sowjetunion hatten wir eine Wohnung, haben wir eine Geflüchtetenunterkunft. Ich glaube, besser und schlechter sind die falschen Begriffe. Es gab Dinge, die waren hier, wurden mit der Zeit hier besser und am Anfang war vieles schwerer.
Und woran denken Sie, wenn Sie an Ihre Heimat denken?
Naja, im Moment führt ja das Land, aus dem ich komme, Krieg. Das heißt, das ist gerade das Erste, woran ich denke, sozusagen. Und wenn ich so an die Kindheit denke, also wirklich an das, was so, also an mein Ich vor dem 11. Lebensjahr, dann denke ich viel an die Menschen zurück. Also es ist vor allem so ein, also ich denke viel an die Menschen, die ich zurückgelassen habe.
Und wie haben Ihre Eltern in der Heimat gearbeitet?
Die Arbeit, wie meinst du das?
Also in Russland und jetzt hier in Deutschland?
Ach so. Naja, meine Eltern waren in der Sowjetunion waren sie Ingenieure gewesen. Und hier wurden, das ist ja bei vielen Menschen aus unterschiedlichen Ländern so, wurden die Diplome nicht anerkannt. Das heißt, die konnten hier nicht als Ingenieure arbeiten. Und mein Vater hat bei so einer Zeitarbeitsfirma gearbeitet. Also das heißt, dass der immer nur so zeitweise bei einem Unternehmen war und dann weitergeschickt wurde. Und das war extrem anstrengend und vor allem aber auch extrem unsicher, weil man quasi nicht wusste, wo man am Montag, also man war bis Freitag eingesetzt und dann wusste man nicht, wo man am Montag hingeht. Und meine Mutter hat erst als Putzhilfe gearbeitet und hat sich dann umschulen lassen zu einer Buchhalterin und hat dann bei so einer Versicherung gearbeitet.
Und jetzt würde ich Ihnen gerne eine Frage zum Leben in Deutschland fragen. Und zwar, wie ist es denn jetzt in Deutschland für Sie momentan in der Situation?
Jetzt ist es ja das quasi, also jetzt ist es ja kein fremdes Land mehr, ne? Sondern jetzt ist es das Land, das ich am besten kenne, dessen Sprache ich am besten spreche. Also jetzt ist es ja ein Zuhause, jetzt ist das Verhältnis ja, also keins, das ich mir von außen anschaue, sondern eher so ein, ja, einfach das Land, in dem ich lebe oder in dem ich zu Hause bin. Aber es hat gedauert, bis es so weit war. Es hat einfach, also es ist ja auch kein geradliniger Prozess, sondern es gab manchmal Fortschritte, dann wieder Rückschritte so.
Und haben Sie irgendwelche Unterschiede zur früheren Heimat? Also von der Familiensituation oder Wohnsituation?
Also wie meinst du Familie? Naja, ich habe natürlich hier, also ich habe zwar viele Freunde, aber ich habe kaum Verwandte, weil ich ja nur mit meiner unmittelbaren Familie ausgewandert. Also meine Eltern und meine Großmutter und mein Bruder sind mitgekommen, meine Großmutter ist inzwischen verstorben. Das heißt, ich habe quasi nur meine Eltern und meinen Bruder als Familie und meine ganzen Tanten und Onkel, also dieses ganze Großfamiliengefüge, das habe ich nicht. Das hatte ich als Kind natürlich immer so, dass man wusste, es kümmern sich ganz viele Menschen um einen. Das habe ich jetzt hier nicht.
Besuchen Sie Ihre Familie regelmäßig in Russland?
Ich fahre nicht so regelmäßig, aber ich fahre jede paar Jahre fahre ich hin. Die. Aber ein Teil der Familie wohnt auch gar nicht mehr in Russland, sondern auch in anderen Ländern. Aber ich besuche die, so jede paar Jahre besuche ich die.
Sie hatten auch am Anfang schon gesagt, dass es für Sie in Deutschland sehr schwer war. Und wie wurden Sie von Ihren Mitschülern behandelt, allgemein in der Klasse?
Naja, von den Mitschülern, die waren einfach mit mir überfordert, weil ich ja kein Wort der Sprache sprach. Und ich glaube, dass das mittlerweile ja etwas ist, was viele kennen. Also es kommen immer wieder Kinder aus, weiß nicht, verschiedenen Ländern. Da vor ein paar Jahren waren es welche aus Syrien, jetzt sind es welche aus der Ukraine etc. Aber damals war es noch ziemlich neu. Das heißt, die wussten einfach nichts mit mir anzufangen. Also die waren, da war plötzlich ein Mädchen in der Klasse und das sprach kein Deutsch und die konnten einfach nichts mit mir anfangen.
Und warst du denn die Einzige in deiner Klasse oder waren da auch andere Kinder, mit denen du irgendwie Kontakt aufbauen konntest?
Also ich hatte keine, die Russisch sprachen in der Klasse. Und es gab natürlich schon Kinder mit Migrationshintergrund, aber die sprachen andere Sprachen und die meisten waren dann ja schon in Deutschland geboren. Also so türkische Kinder oder ein jugoslawisches Mädchen war, glaube ich, dabei. Ich erinnere mich gar nicht mehr, woher die alle kamen. Ein griechischer Junge war da. Aber die waren alle quasi schon da in den Kindergarten gegangen.
Nochmal vielen Dank, Lena, für das Interview.
Das war es jetzt auch schon mit dem Interview mit Lena Gorelick. Ich würde jetzt aber auf die Migration weltweit blicken. Nämlich 244 Millionen Menschen weltweit lebten im Jahr 2015 in Staaten, in denen sie nicht geboren wurden. Also das muss man sich schon auf die Zunge zergehen lassen. Also dass 244 Millionen Menschen weltweit im Jahr 2015 in Staaten lebten, in denen sie halt nicht geboren wurden. Und in nur 10 Staaten lebten mehr als die Hälfte dieser 244 Millionen Migranten. In nur 10 Staaten. Die USA sind mit Abstand das wichtigste Einwanderungsland, wo 46,6 Millionen Migranten lebten. Fast jeder fünfte Migrant weltweit. Und an zweiter Stelle stand im Jahr 2015 Deutschland, wo 12 Millionen Migranten lebten. Darauf folgte Russland mit 11,6 Millionen Migranten. Aber jetzt kommen wir mal zur anderen Seite. Also Indien war das wichtigste Auswanderungsland. Von den 244 Millionen Migranten weltweit stammten genau 15,6 Millionen aus Indien. 11 Millionen Migranten stammten aus Mexiko. Damit steht Mexiko an zweiter Stelle. Darauf folgten Russland mit 10,6 Millionen und China mit 9,6 Millionen Migranten. Und aus den 10 wichtigsten Herkunftsländern stammte rund ein Drittel aller Migranten weltweit. Die einzelnen Staaten sind also sehr unterschiedlich von den weltweiten Wanderungsbewegungen betroffen. Die Wanderungsbewegungen zwischen zwei einzelnen Staaten wird auch als Migrationskorridor bezeichnet. Kommen wir nun zum Migrationskorridor. Man bezeichnet die Wanderungsbewegungen zwischen zwei einzelnen Staaten auch als Migrationskorridor. Der mit Abstand größte Migrationskorridor ist der zwischen Mexiko und den USA. 2015 lebten in den USA 12 Millionen Migranten aus Mexiko. An zweiter Stelle standen die Vereinigten Arabischen Emirate, wo 3,5 Millionen Migranten aus Indien lebten. Und weltweit gab es 2015 noch 3 weitere Migrationskorridore mit mehr als 3 Millionen Menschen. Zwischen der Ukraine und Russland, zwischen Russland und der Ukraine, sowie zwischen Bangladesch und Indien. Weitere 34 Mal wanderten im Laufe der Zeit mehr als 1 Million Menschen von einem Staat in einem anderen aus. Das waren jetzt auch schon die Zahlen zur Migration weltweit. Und wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, was kann ich vielleicht tun, damit ich Personen, die immigriert sind von einem anderen Land, helfe, da könnt ihr zum Beispiel einmal auf UNICEF spenden oder ihr könnt euch bei Hilfsorganisationen, zum Beispiel wie UNICEF, beteiligen. Da gibt es viele Angebote und da würde ich euch raten, einfach mal reinzuschauen. Und das war es auch von meiner Seite aus. Ich hoffe, euch hat dieser Podcast zur Folge Migration gefallen und vielleicht auch bis zum nächsten Mal. Tschüss!